Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Happy Business, glücklich, selbstbestimmt und frei als Unternehmerin, dein Podcast fürs Herz. Und ich bin Madeleine Heller, ich bin Unternehmerin und ich bin Gründerin von Heller Zauber und ich berate und begleite dich dabei, dein eigenes Business aufzubauen, auszubauen, es weiterzuentwickeln und profitabel zu machen. Und du kennst dieses Gefühl, dass du so viel in dir trägst, egal ob es Ideen sind, ob es Sehnsüchte sind, den Wunsch nach dem eigenen Erfolg und gleichzeitig hast du diese Stimme im Kopf, die sagt, bin ich wirklich gut genug? In dieser Episode spreche ich wieder mit einer ganz großartigen Frau, die früh losgegangen ist, obwohl nicht alles sicher war. Sie hat während ihres Studiums gemodelt, gebloggt und sich selbst finanziert. Und ihren ersten Agenturvertrag hat sie ganz pragmatisch auf einer Serviette unterschrieben. Bis heute wird sie teilweise unterschätzt als Frau, als Unternehmerin, als kluge Strategin. Und genau deshalb ist mir dieses Gespräch so wichtig, denn wir sprechen über Vertrauen, wir sprechen über Perfektionismus, über Influencer-Business jenseits von Glamour, über Unternehmertum ohne lautes Marketing und darüber, wie Frauen sich selbst ernst nehmen, auch wenn andere es noch nicht tun. Und ich freue mich riesig, diese Frau heute hier bei mir zu haben. Sie zeigt, dass man schön, klug, sichtbar und kompetent sein kann. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Carrie for Shoes und herzlich willkommen, lieber Emilio. Das ist nämlich Carries Hund. Und Carrie, stell dich doch am besten nochmal kurz vor. Ich habe wahrscheinlich das ein oder andere noch vergessen.
Oh nein, das war mir jetzt.
Ich weiß, was ich noch sagen wollte. Du bist Agenturinhaberin für Social Media und für E-Commerce.
Genau, ganz fernab von dem, was ich mal studiert und eigentlich gelernt habe. Aber in erster Linie, das ist übrigens mein Mitarbeiter des Monats. Mit diesem Preis jeden Monat. Und wie das so ist, das ist eine der schönen Freiheiten als Selbstständige und Unternehmerin, dass mein Hund überall dabei sein darf, also auch heute auf meinem Schoß, weil das wollte er halt so. Ich bin 40, ich lebe in München und ja, ich habe meine Passion und Leidenschaft mit Social Media zum Beruf machen dürfen, weit über Influencer und das, was man bei mir auf Instagram sieht, hinaus, denn ich habe schon ganz früh angefangen, das für Firmen zu machen, als es keine Agenturen gab.
Und genau deswegen hast du ja auch deinen Agenturvertrag, deinen ersten Agenturvertrag auf einer Serviette unterschrieben bekommen und hast ja gesagt, obwohl ja du noch, glaube ich, noch gar nicht so wusstest, wie es wirklich funktioniert, ne?
Ich wusste, es wird funktionieren.
Ja.
Da war eine Nachfrage nach Social Media Marketing und Tätigkeiten für Firmen. Aber es gab keine Agenturen oder Leute, die es wirklich schon professionell umsetzen können. Ich hatte einfach einen Plan. Also ich wusste, wo ich jetzt anfange mit meinem ersten Kunden. Er kam zu mir, weil ich habe eigentlich Social Media angefangen mit einem Blog, ganz klassisch. Später dann Instagram, Facebook, TikTok und Co. darauf aufgebaut, weil einfach der Kanal sich verlagert hat. Die Leute haben dann nicht mehr Blogs gelesen, sondern halt Social Media benutzt. Nichtsdestotrotz kannte man mich damals als Bloggerin, auch in meinem Netzwerk. Und so kam eine Freundin auf mich zu, die bei ihm gearbeitet hat, zwar eine Mitarbeiterin von ihm, hat gemeint, ja, ihr Chef hat eine neue Kosmetikmarke unter Vertrag, hat die Vertriebsrechte unterschrieben, er muss jetzt die neue Marke vermarkten. Und ob ich nicht mal einen Lippenstift oder sowas bloggen kann.
Ja,
dann habe ich verstanden, worum es bei ihm geht. Mir gesagt, so, okay, der braucht keinen Blogger, der braucht eine Agentur. Und der braucht jetzt eine Strategie und einen Plan, wie wir diese Marke über Social Media aufbauen. Und das haben wir dann gemacht, 2 Jahre lang. Und ja, dieser Vertrag ist auf einer Serviette entstanden, weil das, was ich haben wollte pro Monat, habe ich auf die Serviette geschrieben. Er hat unterschrieben, hat gesagt, komm, mach mal.
Ja, wie genial ist das? Wie einfach kann es sein? So einfach können Verträge abgeschlossen werden. Und wenn sie nachher dann noch perfekt ist, nachher nochmal neu geschrieben werden, dann ist es ja in Ordnung. Aber du hast erstmal was in der Hand. Du bist safe, ne?
Ich hab Beauty und Fashion schon immer geliebt. Und ganz ehrlich, das war einfach nur, weil ich bin meiner Intuition gefolgt, weil ich hatte gerade alle Termine im Sommer abgesagt, wollte eigentlich nur shoppen gehen, weil ich unbedingt eine Mascara ausprobieren wollte. Unbedingt. Und stand halt im Laden und kam dann mit meiner Freundin ins Gespräch, die mir das erzählt hat. So kam das eigentlich an. Und dann wurde halt ein Termin ausgemacht, wo ich eigentlich gedacht habe, hier, es geht jetzt um so eine Art Collab, so Produkte testen oder irgendwas. Und dann habe ich ihm mal zugehört und habe verstanden, was da wird. Ich habe gesagt, komm, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn ich deinen Content mache, das Ganze über Social Media bekannt machen? Weil kennt in Deutschland noch keiner Social Media, wäre jetzt ein guter Ansatz. Statt einer klassischen Agentur, klassisches Marketing, lass doch Social Media machen. Und er hat es gemacht. Heute so, es war nicht nur die Serviette, es war eigentlich die Mascara. Ich habe genau das gemacht, was ich machen wollte. Ich bin meiner Leidenschaft nachgegangen. Ich hätte gerade Bock auf ein bisschen Beauty und
Shop. Du hast ja auch gemodelt im Studium, hast du erzählt.
Ja, ich glaube, ich habe neben dem Studium alles gemacht, um Geld zu verdienen, weil ich habe als Make-up-Artist gearbeitet, weil wie gesagt, Schminken und Beauty war schon immer ein großes Thema. Habe damit Geld verdient, um das Studium zu finanzieren. Ich habe ab und zu auch natürlich gemodelt und war auch damals schon viel im Fernsehen und ja, aber es war irgendwie so, womit kann ich Geld verdienen, was so halbwegs Spaß macht und nicht ganz so schlimm ist.
Und nicht ganz so trocken ist wie Jura.
Ich war eine furchtbare Kellnerin. Also es kam bei mir gar nicht in Frage. Es hat mich zwei Semester gekostet, dass ich da unglaublich versagt habe als eine Gastronomie-Studentin. Und es war immer ein schöner Ausgleich.
Zu der trockenen Arbeit hin.
Es ist gar nicht so trocken. Die Leute unterschätzen das. So trocken ist es auch wieder nicht.
Okay. Ich komme ja aus dem Steuerwesen, deswegen.
Ja, Steuern und sowas. Also ich finde es nicht so schlimm, aber ja, es war mal ein guter Ausgleich.
Ja, und du kennst dich ja selber auch mit Steuern sehr gut aus, richtig?
Ja, musst du. Ich glaube, das Erste, was du als Gründerin oder Unternehmerin oder Unternehmer, männlich, weiblich, egal, was du lernen musst und wo du einen Enthusiasmus aufbringen musst, dich damit zu beschäftigen, ist Steuern und Recht. Weil es ist sehr anspruchsvoll in Deutschland. Es wird Unternehmern nicht gerade leicht gemacht.
Ja.
Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend, neben diesem Instinkt und diesem Risiko eingehen können als Unternehmer und schnelle Entscheidungen treffen können, dass du da einfach entweder super gut beraten bist, das heißt super top Anwälte und Steuerberater, denen du echt vertraust, mit denen du sehr gut zusammenarbeiten kannst, oder dass du selber dich auskennst und dem da einfach gebildet und gewappnet bist, um das zu wuppen, weil du es einfach brauchst.
Das ist immer wieder das Thema, ne? Wie oft gucken wir da weg oder wie oft gucken die Frauen weg? Also mein Publikum ist ja hauptsächlich auch die Frauen, die hier zuhören uns. Und es ist immer wieder der Punkt, ne? Du darfst hinschauen, auch wenn es halt trockene Themen sind, sie gehören einfach zum Unternehmertum dazu.
Ich habe eher den Eindruck, dass es manchmal so Angstthemen sind, die einen überfordert, wo man Angst hat. Man könnte es nicht verstehen, aber man kann sie es auch einfach machen. Da finde ich zum Beispiel dein Buch ganz gelungen, weil ich finde, das packt das.
Dankeschön. Eine
einfache Sprache, dass man sich da dran traut. Weil letzten Endes, du hast ja auch was davon.
Richtig, richtig, weil du nimmst ja mit, was du in Zukunft noch besser machen kannst, was du anders machen kannst, wie es wirklich geht, weil wenn du die Dinge verstehst, weißt du ja auch, wo du aufbauen kannst, ne? Wenn du deine Zahlen kennst, weißt du, dass du darauf aufbauen kannst.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Tu genau das, wovor du am meisten Angst hast.
Das ist ein sehr guter Impuls.
Also ich hab zum Beispiel seit der 7. Klasse furchtbare Angst vor Mathe entwickelt. Ich hatte einen furchtbaren Mathelehrer. Bis zur 7. Klasse war ich gut. Es hat Spaß gemacht. Dann war das so ein negatives Schuljahr, so negative Erfahrungen. Tana ist ein furchtbarer Mathelehrer. Und da habe ich da nicht rangetraut. Es hat echt wieder 2-3 Jahre gedauert. Mit einem ganz netten Nachhilfelehrer, dass ich dann wieder so meine Angst, mein Defizit überwinden konnte. Mir hat es geholfen, dahin zu gucken, wovor ich Angst hatte. Genauso wie ich bin heute in einem absolut digitalen Umfeld unterwegs, weil wir machen ja nicht nur Agenturen, Marketingdienstleistungen, wir bauen auch Shops und nicht gerade unkomplexe Systeme, also was wie Plattformen und Schnittstellen individualisieren und integrieren.
Das ist ja ein Feld, was prinzipiell immer gebraucht wird und
ja auch das KI-Thema, wie man damit umgeht, ist
ja. Das ist ja auch so ein Angstthema für viele, ne? Und es ist genau das Gleiche wie mit Finanzen, mit Buchhaltung, mit den Steuern.
Ich bin nur noch in einem Bereich unterwegs, wo ich früher richtig Phobien und Angst hatte. Meinen allerersten Computer habe ich mir erst im ersten Semester kaufen müssen, weil wir unsere Hausarbeiten nicht damals wie in der Schule irgendwie noch mit der Hand schreiben durften, sondern wir mussten das halt auf dem Computer schreiben. So eine Hausarbeit musstest du auf dem Computer abgeben. ich bin 1000 Tode gestorben, weil ich konnte den Computer anmachen und ausmachen. Das war's. Ich glaube, ich habe 3 Tage gebraucht, um den Copy- und Paste-Befehl damals zu lernen. Und heute mache ich nichts anderes als mit Computern arbeiten, mit Software, mit Programmierung. Ich unterhalte mich nicht nur mit Kunden, sondern auch mit meinem Team mit solchen Sachen. Ich bin mittlerweile gezwungen, bestimmte Sachen zu wissen. Ich habe mir aneignen müssen, wie SQL funktioniert, wie Datenbanken funktionieren, wie Infrastrukturen funktionieren, einfach weil es notwendig ist für meinen Job. Das nichts mehr mit dem zu tun hat, was ich gelernt habe oder was ich mag. Aber ich habe mich der Angst gestellt. Das heißt, ich habe mir auch die Dinge angetan, obwohl ich sie unangenehm finde und Angst habe. Einfach weil ich weiß, es bringt mir mehr, jetzt nachzugeben und mich darauf einzulassen und es zu versuchen, als meinen Kopf in den Sand zu stecken.
Das ist es ja wieder, ne? Da wo die Angst ist, geht dein Weg lang, heißt es ja ganz oft. Und es ist tatsächlich so, mach's immer und immer wieder und die Angst wird weg sein und es geht die Tür auf. Und wenn du durch die Tür durchgegangen bist, dann kommt die nächste Tür wieder und auch da kommt eine Angst vielleicht und dann gehst du weiter. Also ich sehe das ja auch bei mir im Business immer wieder, ne? Wenn wir weitergehen, wenn wir abbrechen in dem Moment, dann verbauen wir uns ja Sachen, die wir wissen ja gar nicht, was dahinter ist, wenn die Tür aufgeht.
Eben.
Welche Möglichkeiten da sind.
Das ist das Schöne, wo ich finde, dass KI ins Spiel kommt, weil manchmal gibt es ja auch so die Angst, dass man sich schämt, wenn man irgendwas nicht weiß. Oder
ja.
Irgendwas so. Und das ist so auch mittlerweile ein schönes Hilfsmittel. Du hast ja mit KI die Möglichkeit, relativ schnell Wissenslücken zu schließen, weil du kannst ja Fragen stellen und anfangen zu recherchieren. Und auch dir schnell was Neues aneignen, weil du hast halt sowas wie einen Assistenten oder einfach so eine Maschine, die du halt fragen kannst. Und das halt unter 4 Augen und diskret, niemand muss es mitbekommen. Und du kannst halt ganz schnell auch Fragen mittlerweile beantwortet bekommen und hinterfragen und recherchieren, ohne dass du, weißt du, du musst halt nicht großartig rumfragen, weil es hat mir zum Beispiel auch geholfen, dass ich so ein bisschen unabhängig bin und Tools habe, mir schnell Wissen anzueignen, wenn ich es brauche, weil manchmal habe ich auch gemerkt, die Angst kommt daher, weil ich einfach nur nichts weiß.
Mhm.
Oder keinen Überblick habe oder kein Verständnis und was komplett neu für mich ist. Und muss ich sagen, ich habe ja noch einen Dozentenjob, da kommt es auch oft auf mich zu. Ich muss mich manchmal schnell in neue Themen einarbeiten. Und 5 Minuten später muss ich einen Vortrag drüber halten oder es meinen Teilnehmern beibringen. Und haben wir da einfach so...
Mich ja immer wieder auch sehr mögen, ja, wo du immer wieder ein gutes Feedback bekommst, was du für eine tolle Dozentin bist. So habe ich das wahrgenommen.
Hoffentlich, man gibt sich Mühe. Also man wird nicht von allen gemocht und geliebt, man kann es halt nicht jedem recht machen, aber ich denke, dadurch, dass ich mir gerne den Anspruch angebe, dass ich, wenn ich was mache, anständig und gescheit mache und mir da Mühe gebe, glaube ich, hoffentlich kann ich das dann auch erreichen.
Na, bist du wirklich gut genug? Ja, darfst du schön und klug sein? Das ist immer wieder genau bei dem, was ich am Anfang gesagt habe.
Das ist ein guter Satz, darfst du schön und klug sein. Ja, es kann sein, dass manche Leute da draußen immer noch denken, das passt nicht zusammen.
Ja, oder wir uns selber auch begrenzen, ja, dass wir sagen, okay, wir dürfen gar nicht schön und klug sein. Und schön entscheidest ja immer du selber. Das ist ja wieder im Sinne des Betrachters, ja, oder in dir selbst. Wenn du dich selber schön genug fühlst, dann ziehst du es ja auch an, gibst du es ja nach draußen, ja, wenn du dich schön fühlst. Dann sehen ja die Menschen deine Energie. Also es fängt ja immer wieder auch bei dir selber an.
Stimmt. So, hier fühlt sich ja da jemand schön.
Ja. Der Emilio ist ja auch schön, ist ein ganz wunderbarer Hund, den ich kennenlernen durfte schon.
Möchtest du jetzt eigentlich oben oder?
Ja. Genau, der Hund ist hier mit dabei. Für alle, die jetzt gerade das Audio hören, ich teile das gerne mal, weil wir streamen ja auch dann auf YouTube. Und liebe Carrie, jetzt hast du es ja auch gerade nochmal gesagt, ne? So dieses auf der einen Seite Klemmer, auf der anderen Seite ja wirklich dieses Know-how, was du mitbringst. Wie gehst du damit um, wenn du im Außen dann auch so Menschen hast, die das vielleicht nicht so gut finden? Wie gehst du damit um, wenn du jetzt auch da Kommentare bekommst?
Oh, das ist ein gutes Thema. Also die liebste Angriffsfläche, was auf Social Media gerne an Kommentaren kommt, ist, dass ich oberflächlich und blöd bin.
Ja, crazy.
Dann wohl so immer so, es ist halt einfach. Ich meine, es ist halt einfach, sowas zu sagen, weil für die Aussage muss man sich ja mit Menschen nicht unterhalten haben, um sowas loszulassen. Mal abgesehen davon, dass ich, was Social Media, was meine persönlichen Kanäle angeht, relativ streng bin, dass ich Negativität nicht besonders dulde. Das heißt, ich kann es löschen.
Du kannst löschen, du kannst blockieren, ja.
Filtern. Und ganz ehrlich, wenn Leute Fragen haben, bin ich dafür offen. wenn sich ein Gespräch ergibt, kann man sprechen. Ich kann ja nicht viel machen, was andere Leute denken. Es ist manchmal eher, finde ich, amüsant und interessant zu wissen, welche Version von einem in anderen Köpfen lebt.
Und gleichzeitig ist es ja deren Vision, ja, also deren Thema. Das ist ja genau das, was bei denen letztendlich nicht in Ordnung ist, wo sie selber einen Mangel, ein Defizit in sich sehen. Das transportieren sie ja letztendlich nur zu dir. Weil Neid, also heißt es ja immer, kommt immer von unten. Was ist von unten, wenn ich selber halt nicht da bin? Na klar, bin ich ja dann immer gut darin, vielleicht andere das zu kommentieren. Aber wenn ich vielleicht selber da oben bin, dann habe ich das Thema gar nicht mehr. Dann muss ich nichts neiden.
Social Media finde ich relativ einfach für mich zu handhaben, weil es ist nicht echtes Leben. Da steht kein Mensch vor dir, der mit dir in Kontakt ist. Also solche Sachen können auch noch von fremden Leuten kommen, weil Leute aus deiner Community oder aus deinem Netzwerk oder die, ja, du kennst, die würden sowas nicht machen. Weil wer würde denn irgendwas Beleidigendes oder irgendwas Herablassendes zu jemandem direkt ins Gesicht auf der Straße sagen? Also das kommt dann eh meistens von irgendwie weit weg. Und das andere ist, es wird immer wieder auch Themen geben, die polarisieren, und die Leute hängen sich immer gerne als erstes an deine Optik auf, weil das ist halt das Einzige, was sie jetzt gerade finden, wo sie etwas ablassen können. Und wie gesagt, das kommt dann auch nicht wirklich nah an mich ran. Und der andere Trick ist, für eine mentale Gesundheit einen guten Social-Media-Filter anzulegen, der bestimmte Sachen schon mal rausfiltert, also alles, was beleidigend ist und auch gemein ist. Also schlicht und ergreifend auch einfach böse und gemein, dass es einfach schön gefiltert wird, dann kommt es erst gar nicht an.
Weil auch das ist ja wieder, kannst du dann in deiner Ebene bleiben, kannst du dann sagen, ich bin trotzdem schön und klug und das, was ich hier mache, ist wundervoll, weil ich gebe auch anderen Menschen ja einen ganz, ganz großen Mehrwert. Du kriegst ja auch ganz viele Herzen, du kriegst ganz viele Kommentare, die positiv sind. Und kannst du da vertrauen, dass das genau die Menschen sind, die das ja auch sehen wollen? Die Menschen wollen dich ja, die wollen ja dich live sehen, die wollen ja hören, was du zu sagen hast, was du zu erzählen hast.
Ich denke, also ich muss sagen, ich habe auch schon Erfahrung gemacht, dass ich in irgendwelche Kommentarspalten oder manchmal werden die auch gefiltert in Genehmigungen, dass ich da wirklich mal reingegangen bin, weil ich habe einfach vergessen, dass das irgendwie in so einem Mülleimer gelandet ist und habe den Mülleimer durchgelesen. Das ist das Einzige, was ich für mich entschieden habe, was ich nicht mehr machen darf, weil das zieht einen wirklich extrem runter. So, da geht's dir am Anfang gut, wenn du das liest, und dir geht's wirklich richtig schlecht. Auch energetisch, du fühlst dich schlecht, weil es einfach so böse, so gemein und so negativ ist. Deswegen, da gehe ich zum Beispiel nicht mehr hin. Und das andere ist, ich glaube, ich mache mir gar nicht mehr so viele Gedanken darum, weil ich bin halt ich.
Du bist gesehen, du bist bekannt, du bist. Und es wäre ja nicht so, wenn du nicht irgendetwas bietest oder gibst, zeigst, präsentierst.
Ja, und es wird immer irgendwo einen Widerstand und einen Gegenwind geben, weil Reichweite zum Beispiel auf Social Media, auch für Firmen, auch für Marken, geht immer mit einem gewissen Risiko für Polarität einher. Das heißt, da, weil du provozierst oder polarisierst, da kriegst du aufgrund menschlicher Natur, die einfach dann im Algorithmus sich widerspiegelt, unfassbar viel Aufmerksamkeit und Reichweite. Das heißt, du wirst dann nicht immer einfach eingeliebt, du kriegst die Aufmerksamkeit und keine Reichweite, weil du irgendwelche Leute provozierst, aufregst oder weil du denen einfach nicht in den Kram passt.
Also darfst du ja polarisieren.
Reichweite wird nicht ohne polarisieren, ohne eine gewisse Provokation und ohne irgendwo so ein emotionales Momentum funktionieren. Mhm.
Danke.
Also egal, ob sich die Leute über Taylor Swift aufregen, ein Grund, warum diese Frau so bekannt und so berühmt geworden ist.
So erfolgreich, ja.
Eine starke Community. Die hat auch viele Menschen, die sie befürworten und sehr gerne mögen. Die hat auch eine sehr treue Community und Fangemeinschaft. Aber ein Grund ist, weil sich auch Leute einfach über sie aufregen. Im Grunde genommen, sie polarisiert irgendwas bei denen. Und eine Sache, starke Frauen, selbstständige Frauen, Frauen, die was bewegen in dieser Welt, müssen irgendwas Ängstliches und Polarisierendes auslösen, weil das haben sie schon immer getan. Eine starke, selbstbewusste Frau, eine erfolgreiche Frau, eine unabhängige Frau, eine reiche Frau, eine tolle Frau, eine gute Frau da draußen, die wird immer irgendwelche Leute aufregen.
Ja, und wie besonders ist es, dass eine Frau unabhängig ist, dass eine Frau sich so präsentieren kann mit ihrer Schönheit, mit ihrem Know-how. Und das ist halt ein Weg. Und du hast dich halt irgendwann entschieden, dass du gesagt hast, du willst unabhängig sein. Und das zeichnet sich ja schon aus. Das finde ich ja schon so genial zu sagen, hey, ich habe da schon immer etwas getan, um Geld zu verdienen.
Ich würde es eher mal als Notwendigkeit bezeichnen, dass ich mir gedacht habe, okay,
das geht nicht ohne her.
Muss halt Geld verdienen, irgendwo muss es herkommen. Ich bin aber auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen wählerisch.
Und das ist schön, wir dürfen wählerisch sein. Wir müssen ja nicht nur alles brauchen, sondern wir dürfen auch einfach nur haben, weil wir es wollen.
Ich meine, wenn man Studentin ist, dann macht man halt auch mal leere Jahre mit, Lehrjahre mit und nicht so tolle Jobs.
Ja,
und
kenne ich auch.
Dann auch immer als Motivation überlegt, ja, was kann ich denn machen? Womit kann ich denn Geld verdienen? Was angenehmer ist als das, was ich an negativen Sachen erlebt habe. Ich weiß nicht, ich habe es halt einfach gemacht, weil ich wusste, ich muss jetzt um die Runden kommen. Irgendwas muss ich mir jetzt einfallen lassen. Und das andere ist, ich bin auch neben einer schlechten Kellnerin eine unfassbar schlechte Angestellte gewesen.
Und ganz schnell selbstständig.
Deswegen jetzt habe ich mein Studium selbstständig gemacht. Ich hab lieber am Anfang geschwommen, gekämpft und diese Sachen ausgehalten, weil in einem ganz normalen Bürojob und Angestelltenverhältnis war ich auch nicht geboren. Das war mir schon irgendwie klar, dass das...
Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja jetzt 21 Jahre selbstständig und ich liebe einfach meine Freiheit, meinen Tag mir zu gestalten, so wie ich das möchte. Natürlich habe ich auch Termine, aber das ist einfach Freiheit und ich kann halt meinen Rechner aufklappen. Du kannst es genauso, wenn du unterwegs bist, kannst trotzdem arbeiten. Aber ich frage mich gleichzeitig, wie machst du das alles? Dieses Influencer-Leben auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich noch deine große Agentur.
Erstens mal, ich würde mal sagen, dann bin ich eher was, weil ich habe meinen Schwerpunkt in der Beratung. Das heißt, wir sind dann eher so boutique-mäßig.
Ja.
Das heißt, ich habe schon eine genaue Vorstellung von meinem Kunden und Klientel, auch wie wir zusammenarbeiten und bin da auch, was Arbeiten angeht, recht diszipliniert. Also sagen wir so, dass halt Selbstständigkeit auch mit einer gewissen Disziplin und Verantwortung einhergeht, weil es heißt halt nicht umsonst selbst und ständig. Das hatte ich schon immer eingesehen, damit habe ich kein Problem. Das heißt, bei mir war es gar nicht so der Freiheitsdrang, so aus Zeitgründen, was viele andere sagen, was mich immer so wundert, weil ich weiß nicht, mit wie viel Zeit es verbunden ist, selbstständig zu sein, was Angestelltenjobs, die sind durchaus, naja, planbarer. Bei mir war es eher getrieben von, ich möchte niemanden über mir haben, der mich rumschubsen und mir irgendwas sagen kann. Erst recht nicht, wenn es jemand ist, da habe ich einen ohne Anspruch, der einfach vielleicht keine besonders gute Führungskraft ist. Darum sage ich so ganz einfach, wenn ein Chef dumm ist.
Ich weiß nicht, wenn ein Chef dich fordert. Oder mehr bei sich ist, als dass er natürlich seine Angestellten vielleicht mit abholt.
Also dieser Gedanke, ich bin angestellt und dann muss ich irgendwas folgen, wovon ich nicht überzeugt bin, was ich für dumm halte oder wohinter ich nicht stehen kann, der hat mich eher beengt. Also diesen Freiheitsgedanken, das war eher so eine Motivation. Der Zeitaspekt, ganz ehrlich, ich glaube, ich muss als Selbstständige mehr arbeiten als Angestellter.
Zumindest, wenn du was willst, wenn du was erreichen möchtest, wenn du wirklich eine Vision hast für dich selber, wenn du sagst, ne, du weißt genau, wie das alles abzulaufen hat, wenn da ein Kunde zu dir kommt, dann hast du ja auch deine Vision, du hast deine Vorstellung, wie sind die Regeln in deinem Unternehmen, wen möchtest du haben als Kunden, wie sollen deine Rechnungen bezahlt werden, ja, so willst du dem Geld hinterherrennen oder soll halt der Kunde direkt bezahlen? Und das ist ja alles ein Weg, da hinzukommen und das sich entsprechend aufzubauen. Mit wem willst du zusammenarbeiten?
Also Erfolg kommt halt von Machen. Also du musst halt was machen. Ich verstehe, also wie gesagt, was Zeit angeht, war es nicht die Motivation, aber diese Luft, dass ich recht haben darf. Dass ich es besser weiß und auch noch dafür bezahlt werde.
Ja, und ohne dich zu verbiegen wahrscheinlich.
Meistens, genau. Und der Rest, ich bin eher ein Generalist vom Typus. Gibt einfach verschiedene Menschentypus und dass ich eher breit aufgestellt bin, das war halt schon immer so, sowohl was meine Interessen angeht, als auch was ich jetzt beruflich mache. Weil als Dozentin habe ich dann eher so die Rolle von Wissen vermitteln und auch Teilnehmer vor mir haben und ausbilden. Das ist eher sowas auch sehr Menschliches, wo ich auch menschlich und emotional sehr gefordert bin.
Wir hören es auch hier, ne? Dass Kerri, du bist ja unglaublich menschlich, du bist unglaublich herzig. So habe ich dich kennengelernt und Das macht dich ja noch zusätzlich sympathisch, ja? Klug, schön und mega herzlich und sympathisch. Also was ist das für eine schöne Mischung?
Dankeschön.
Ja.
So. Und die anderen Sachen sind zum Beispiel Agentur, wo es eher um Zahlen und um Strategie geht, aber auch manchmal um sehr schnell Probleme lösen.
Mhm. Ja. Sag mal, wie machst du das mit deiner eigenen Werbung? Soweit ich mich erinnern kann, haben wir ja mal gesprochen, dass du gar keine Werbung machst. Ist das immer noch so bei dir? Bei dir kommen die Menschen über Mund zu Mund?
Ich rede manchmal über meinen Job, also auf Social Media. Manchmal, wenn ich kann. Ich bin natürlich auch zu gewissen Diskretion gegenüber Kunden oder auch zum Beispiel Schulen und Teilnehmern oder meinen Dozentenjobs
vor. Und das ist auch wichtig.
Man muss aufpassen. Ich rede manchmal auf Events als Speakerin oder gebe irgendwelche Impulsgeschichten auf Einladungen, wenn die gerne möchten, dass ich mal was sage und meinen Senf dazugebe oder dass ich heute mal mit dir im Podcast quatschen darf. Und ansonsten habe ich in guten Gesprächen mit vielen Leuten an den richtigen Stellen, wo immer irgendwie einen Eindruck hinterlassen, dass sie sich gemerkt haben, was ich so mache, haben dann im Vertrauen sich an mich gewendet und so kamen dann Kunden und Verbindungen zustande. Und ehrlich gesagt, wir machen zwar auch Performance-Marketing, so ganz klassisch, man gibt ganz viel Geld aus und kriegt dann auch umso mehr Geld an Umsatz wieder zurück, gehört auch zum Agenturbusiness, aber habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Glaube ich noch nie wirklich. Außer halt die üblichen Werbekosten, die man so hat. Also eine ganz klassische Werbung mit, ich mache ein Plakat oder ich schalte eine Werbeanzeige oder ich mache irgendwas, habe ich nie gemacht. Bis jetzt nicht. Ich meine, vielleicht werde ich es irgendwie.
Und das war ja bei mir früher in meinem alten Business, da wo ich ja herkomme aus dem Steuerwesen und aus der Unternehmensberatung, da habe ich ja auch nie wirklich Werbung machen müssen. Ich bin einfach immer wieder
empfohlen worden,
das ist ja das richtige Wort. Also deswegen.
Aber vielleicht ist es
einfach halt anders.
Ich arbeite, wie gesagt, auch eher boutiquemäßig, weil ich brauche was, wovon ich überzeugt bin. Also brauche ich auch eine Beziehung zu meinen Geschäftspartnern oder zu meinen Geschäftspartnerinnen, von der ich überzeugt bin, zu der ich ehrlich stehe. Und wenn der Vibe nicht da ist, dann ich kann nichts dafür tun, weil ich sowas, ich weiß nicht, ich spüre da rein, entweder es existiert oder auch in meinem Kopf, wenn mir Leute ihre Probleme erzählen. Bei mir macht's halt Bing und ich check halt, okay, ich hab was. Dann mache ich halt den Mund auf und red mit denen und wenn sie möchten, dann unterschreiben sie und dann mach mal was
zusammen. Ja, und das ist ja auch eine gute Arbeit, ne? So sollte ja die Arbeit auch sein, wenn du mit jemandem nicht arbeiten kannst. Und das ist ja auch bei mir wieder so, ne? Wenn zu mir Frauen kommen mit ihrem Thema Businessaufbau, wenn sie da einfach eine Unterstützung möchten, ich kann mit niemandem arbeiten, der seine Themen nicht mit reinbringt, der nur von mir abgeliefert haben will, sondern ich brauche ja genauso das Feedback. Ich brauche die Menschen, die da ist, die Frau, die da ist. Und das ist natürlich auch ein Raum, der da, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, dass es da Datenschutz gibt, dass wir darüber nicht sprechen. Es ist ein geschützter Raum und deswegen ist es umso schöner, wenn sich einfach die Frau auch öffnen darf und oder der Kunde sich öffnen darf und einfach darüber spricht, was gerade bewegt, weil ansonsten kommst du an einer gewissen Stelle nicht weiter.
Richtig. Also es ist sogar so schon gewesen, ich hatte tatsächlich auch schon große Weltkonzerne unter Vertrag für Social Media in der Pharma, ein paar andere große Namen, aber kam alles tatsächlich übers Netzwerk oder auf eine Empfehlung hin zustande, auch weil die Personen, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, die haben keine Muße gehabt, Werbeanzeigen zu schauen oder irgendwas rauszuschicken. Den Match, den wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort durch zum Beispiel eine Empfehlung oder einen Vermittler hatten, das war genau das, was es gebraucht hat. Und ich vertraue da ehrlich gesagt immer noch ein bisschen drauf. Also ich habe die letzten Jahre schon meine Webseite überarbeitet und wir haben alle neue Fotos gemacht und haben uns neues Logo überdacht und auch so das Wording und Branding nochmal ausgearbeitet, um auf den Punkt zu kommen. Wobei, ganz ehrlich, habe ich es fertig, fällt mir schon wieder was Neues ein.
Es geht mir ja auch so. Ich bin auch gerade dran, darf alles überarbeiten.
Aber da ich habe jetzt für mich keine große Vision, großartig zu skalieren mit Riesenteams, weil mit den Leuten, mit denen ich arbeite, ist es genauso. Wenn ich sie nicht gerade zufälligerweise selber ausgebildet habe, dann kommen auch die Leute, die mit mir an Projekten arbeiten, die ganz bestimmte Skills haben, mit denen ich ganz bestimmte Sachen umsetzen kann, die kommen halt auch immer irgendwie zu mir gesandt, wie vom Himmel geschickt, keine Ahnung.
Dann ist auch sehr persönlich.
Dass ich habe dieses Glück, egal was für ein Skill oder was ich brauchte, ich hatte so viel Glück, dass irgendwie genau in dieser Zeit diese Leute kamen. Ich musste nicht Bewerbungen sondieren.
Und es gibt ja keine Zufälle. Es darf alles so sein. Du hast es ja ausgesendet und deswegen ist es zu dir gekommen.
Ich bin ein ganz großer Fan davon, in dieses Gefühl reinzukommen und sich auch ein bisschen von der Intuition leiten zu lassen, auch von einem guten Gefühl leiten zu lassen, das man hat, ist einfach schon sehr oft passiert. Es ist aber schon genau das Gegenteil passiert. Wenn ich es ignoriert habe,
Ja, das ist ja wieder die Polarität, ne?
Ich bin auch so auf die Fresse gefallen, wenn ich nicht drauf gehört habe. Ich habe der erste Impuls, wenn ich Mensch gekommen ist, war eigentlich negativ. Hätte ich gehen sollen.
Ja, das ist ja dann wieder aus welchen, weshalb bleibst du dann? Ne? Das ist ja wieder, weshalb bleiben wir? Weshalb, wir spüren es ja schon und das ist ganz wichtig, ja immer mehr diese intuitive Stimme in uns selber wahrzunehmen, sie zu hören. Und das haben wir ja nicht gelernt, wie das geht. Aber es gibt ja diese Stimme in uns, die ja sagt, mach's irgendwie genial.
Genau, cool. Manchmal hast du auch die Stimme Nein in drin, aber dann hast du zum Beispiel sehr, sehr charismatischen Menschen vor dir, der sehr viel Ausstrahlung und Anziehung hat. Du weißt aber schon, das kann nicht gut gehen, weil das wird clashen. Mhm. Und am Ende ist es halt eine Erfahrung. Ja. Vielleicht wieder dafür in Zukunft wieder mehr aufs Gefühl zu hören und nicht irgendwie, weil es gibt auch manchmal, ich finde, unter Unternehmern findest du immer wieder sehr, sehr schillernde Persönlichkeiten, sehr charismatische Menschen. So, wo du auch merkst, dass mit denen möchtest du dich unterhalten oder da bist du auch interessiert daran.
Richtig.
Lustigerweise unter Unternehmern stelle ich das oft, ganz oft fest, dass sie halt auch so eine charismatische Persönlichkeit haben. Ja, die geht aber auch manchmal mit negativen Sachen einher, von daher.
Ja, ich kenne das jetzt auch von mir selber. Aus der Vergangenheit vor allen Dingen, wenn ich dann so mit früher mit so Steuerberatern zu tun hatte oder mit Juristen zu tun hatte, dann habe ich ja super gerne mit denen gesprochen und gleichzeitig war halt dann ganz oft noch so ein Gefühl dabei, boah, bin ich überhaupt gut genug, kann ich überhaupt was dazu sagen, bin ich dem Ganzen überhaupt gewachsen, ja, und was hat das mit uns gemacht?
Ich kann dir versichern, als Juristin, es liegt nicht an dir, es liegt an Juristen.
Ja. Heute aus heutiger Sicht weiß ich das auch, ja.
Dieses Studium ist unfassbar wettbewerbsorientiert und zwar aber leider auf eine sehr toxische Art und Weise. Also die Mediziner zum Beispiel, die haben dann zusammengesessen, zusammen gelernt, sich zusammen durch die Klausuren gepusht. In Jura haben die sich gegenseitig die Bücher versteckt, damit die Literatur nicht finden und nicht so gute Klausuren oder nicht so gute Hausarbeiten schreiben. Und außerdem Juristen, wie man zumindest in Deutschland studiert, es gibt nie ein gut genug. Du gehst in diese Prüfung rein mit gut genug. Weißt du, in jedem normalen Studiengang gibt es zumindest sowas wie ein gut oder ein sehr gut. Das ist zumindest möglich.
Ja, ist ja bei der Steuer auch so.
Bei uns gab es 18 Punkte und 18 Punkte, das hat nicht existiert. Das Beste, was überhaupt im Schnitt herausgegeben wird, das überhaupt möglich ist, sind 12 Punkte. 18 Punkte ist schon 18 Punkte. Ich meine, welcher Studiengang denkt denn so pervers, dass er die guten Sachen, so die 100% so weit weg tut, dass 9 Punkte, also das ist dann, ich glaube, voll befriedigend oder so, 9 Punkte, das ist auf guter Schnitt 3. Dass das
Highlight ist, dass du es überhaupt geschafft hast, ja.
Ja, und 12 Punkte, das ist schon das Beste, was du haben kannst.
Das ist ja auch bei der Steuerberaterprüfung, also wenn ich da dran denke, ich habe ja auch ein Jahr Vorbereitungskurs gemacht, habe das dann aber abgebrochen und bin auch dankbar dafür, dass ich es tatsächlich nicht durchgezogen habe, weil ich glaube, es wäre mein Aus gewesen in Bezug auf Arbeit, hätte ich noch mehr gearbeitet und noch mehr Paragraphen und danke, nein. Ich hatte einen besseren Plan und bin auch glücklich drüber, dass ich den gegangen bin.
Auf jeden Fall. Ich meine, Steuerberater ist ein toller Job, aber das Mindset alleine der Ausbildung ist schon so demotivierend und dann auch noch so eine unfassbare Wettbewerbsmentalität. Also nicht zum gegenseitig hochpushen, sondern eher die glauben, man ist besser, wenn man andere klein macht und schlecht macht.
Es geht ja immer wieder da auch in dem Feld um Kampf, ne? Es ist ja immer wieder, will ja jeder gewinnen. Egal, ob das jetzt vor Gericht ist, die wollen alle gewinnen. So.
Und Recht haben, noch schlimmer.
Und Recht haben. Und da sind wir ja auf einer Ebene, die halt nicht mehr in der Bewusstseinsebene ist. Aber klar, es gehört ja aktuell noch dazu. Es gibt halt Themen, die dürfen dann tatsächlich vor Gericht ausgetragen werden. Aber in Wirklichkeit sind sie ja nicht in der Liebe, sind sie ja nicht in der Fülle, sondern es ist immer wieder im Mangel und im Kampf und Action und ja. Und so sieht es ja manchmal auch in unseren Köpfen aus, wenn wir irgendwie was erreichen wollen und dann vielleicht nicht vorwärts kommen und dann mit uns vielleicht nicht in der guten Sprache sind. Und deswegen ist es ja auch wieder wichtig, kannst du selber mit dir in Liebe sein und mit dir selber dich auch selber immer wieder da nach vorn bringen und sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert und ich mach's nochmal und ich gehe noch weiter. Und ich mache es so lange, bis es funktioniert.
Das ist schon mal was, das lernst du bestimmt nicht in einer juristischen Ausbildung.
Das Nein, das lernst du auch nicht in der Schule, auch nicht im Kindergarten.
Weil du hast genau zwei Versuche, dass dein Staatsexamen funktioniert und du hast so und so viel Beschränkungen, dass irgendwas funktioniert. Ja. Also bist du raus?
Genau, das ist ja mit der Steuerberaterprüfung ganz genauso.
Was schade ist, weil eigentlich sind es auch schöne Tipps, wenn man so ein bisschen Ordnung und Struktur hat.
Ja.
Logik ist ja eigentlich auch wieder was Schönes, aber ja. Ich kann übrigens niemandem empfehlen, der Jura studieren möchte, das an der LMU München zu machen. Ich glaube, heute würde ich es anders machen. Ich würde an eine kleine Uni gehen.
Oh, das ist ein guter Tipp für junge Menschen, die jetzt vielleicht auch noch hier zuhören.
Lieber eine kleine Uni, weil du bist an so einer großen Uni extrem auf dich alleine gestellt.
Mhm.
Und wenn du keinen akademischen Background hast, du hast also niemanden in der Familie, der mal studiert hat, dann ist es halt umso härter, dir alles selber fürs Studium zurechtlegen zu müssen, wie der Hase läuft, wie das funktioniert. Nicht nur der finanzielle Aspekt, sondern auch einfach das Organisatorische. Wie gesagt, ich bin im ersten Semester aus allen Wolken gefallen, dass ich einen Computer brauche. Welche Bücher ich alle kaufen muss.
Ja.
Und Hausarbeit, wie das Ganze strukturiert und organisiert ist. Ich bin immer noch so ein bisschen aus dem Abi rausgekommen und war noch daran gewöhnt. Und an einer großen Uni hast du definitiv da nicht so viel Support, weil du sehr viel schon mitbringen musst. Und ich glaube,
das war auch bei meiner Betriebswirtschaft, ne, das, wo ich, da hat dir keiner gesagt, wie du zu lernen hast, da hat dir keiner gezeigt, wie du dich strukturierst. Und das muss ich schon sagen, das hätte ich mir damals gewünscht. Heute bin ich froh, dass ich da immer besser drin werde. Und deswegen, ja, Das war schon sportlich. Und deswegen glaube ich auch, wir müssen nicht immer studieren. Wenn wir wirklich selber wissen, wohin wir wollen, dann ist es letztendlich wichtig, eine gute Struktur zu haben, einen Plan zu haben. Und ja, wie du schon sagst, diszipliniert zu sein, umzusetzen, dran zu bleiben.
Mhm.
Und ich habe noch eine Frage an dich, liebe Carrie. Du arbeitest ja auch viel mit Startups und E-Commerce und Unternehmen. Was brauchen aus deiner Sicht auch, weil wir haben ja hier auch Frauen drin, die, manche sind schon Unternehmerinnen, die sind schon gestartet, die haben schon ihr Business und sie feilen immer noch und sie entwickeln immer noch. Und dann gibt's aber auch die Frauen, die vielleicht jetzt tatsächlich gründen wollen, die jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich eine Unternehmerin werden. Ich habe da jetzt wirklich, ich nehme jetzt den Mut zusammen und ich starte jetzt. Was sind dann so für dich, wo denkst du, ist wirklich ein wichtiger Tipp? Was sollten sie mitbringen? Was sollten sie tun? Was ist so eine Strategie, die du vielleicht gerne weitergeben kannst?
Erstens wirklich ein guter Steuerberater. Besten oder Steuerberaterin. Jemand, mit dem du gut quatschen kannst, weil du wirst gerade am Anfang viele Fragen haben. Und normalerweise ist die erste Anlaufstelle, wenn man jetzt gründet, ein Steuerberater. Egal, ob du eine GmbH gründest oder einzeln anfängst. Gott sei Dank, meine Mutter ist Buchhalterin, meine Tante ist Steuerberaterin. Ich war immer gut versorgt. Auch ich habe viele Unternehmer in meiner Familie, neben meiner Mom und meinem Onkel zum Beispiel.
Ja.
Ich wusste schon irgendwie, wie der Hase läuft und wie Buchhaltung funktioniert. Aber das wäre mal das Erste. Du brauchst eine gewisse Ordnung und Struktur, weil gerade in den ersten 2, 3 Gründungsjahren scheitern die meisten alleine, dass sie nicht in der Lage sind, zu kalkulieren und Geld richtig zurückzulegen.
Ja, das ist ja, ne, du machst einen Businessplan, aber wie schaut der Businessplan wirklich aus? Ja, wer kalkuliert den wirklich?
Genau,
machst du das selbst oder machst du es einfach nur, weil es die KI sagt, oder machst du es, weil du dir noch jemanden dazu nimmst, der Berater ist in dem Bereich und dich da unterstützt?
Also man braucht einen guten Überblick, was Dinge kosten. Man braucht eine gute Kalkulation, was man halt am Tag, in der Stunde, in der Woche, im Monat verdienen sollte, einfach weil.
Ja, sehr gut.
Ich rechne einfach mal schon mal 50% von deinem Umsatz weg für Steuern, für Krankenkasse, für Rentenversicherung, für Fixkosten. Rechne es einfach mal komplett mal mindestens 50% weg. Und dann musst du ja auch noch Rücklagen bilden für später, weil Du musst ja für deine eigene Altersvorsorge suchen.
Und das steht alles in meinem Buch, ja. Da habe ich auf jeden Fall in meinem Buch hingewiesen, weil das sind, wie du gerade sagst, ne, das sind so wichtige Dinge.
Da hast du auch sowas, da hast du heute auch diese einfachen Dinge wie ETF. Leg einfach einen Sparplan an, renn damit.
Ja.
Oder wie handelst du Steuervorauszahlungen? Da diskutiere ich auch immer wieder mit Leuten drüber. Ist es jetzt schlauer, dass man hohe Vorauszahlungen leistet oder lieber erst mal klein anfängt, je nachdem wie die Umsätze sind? In welcher Gründungsform bist du unterwegs? Was willst du überhaupt für ein Unternehmen gründen? Wie willst du schon mal irgendwie gründen Richtung Wachstum oder Richtung?
Gehst du los als Einzelunternehmerin?
Ja, also einfach welche Unternehmensform. Und diese Fragen sollte man sich stellen und vielleicht, also noch viel wichtiger, ganz am Anfang, bevor ich überhaupt gründe. Ich finde, jeder Mensch, der sowas startet, sollte sich wirklich die Frage stellen, ob er der Typ dafür ist. Weil du musst definitiv Unsicherheit und Angst aushalten können, du musst schnell reagieren können, du musst Risiken eingehen können.
Ohne Risiko kein Wachstum.
Richtig, und du musst jemand sein, der da nachts schlafen kann. Du musst jemand sein, der die Unsicherheiten und vielleicht auch schnelles Plan B, vielleicht auch, ich meine, du musst es ja nicht immer alleine leisten, vielleicht hast du auch ein Netzwerk, aber sowas musst du halt aushalten können.
Und du kannst lernen, du kannst es auch lernen, ja, du Unternehmerin werden ist ja ein Weg und du kannst es lernen, also du kannst auch lernen, dir selber zu vertrauen und tatsächlich, was passiert in den stürmischen Zeiten, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne, was ist, wenn du nachts nicht schlafen kannst? Es gibt natürlich Meditation, du kannst selber dich auf deine Atmung konzentrieren, du kannst noch viel mehr Bewusstseinsarbeit für dich selber auch integrieren und das...
Richtig, was mir dazu aber einfällt, ist ganz klar, es gibt Menschen, denen es von Natur aus mehr liegt, Verantwortung tragen zu können, den macht es oder beziehungsweise zumindest sind sie resilient gesucht, dass es nicht ihn ausmacht. Aber es gibt da draußen auch Persönlichkeiten. Ich verstehe, dass man so einen Wunsch nach Freiheit hat und auch, dass einem ein gutes Leben, Wohlstand und Erfolg da in Aussicht gestellt werden kann mit so einer Karriere oder mit so einem Unternehmertum. Aber es gehört halt auch das Können und der Charakter dazu, das durchzuziehen. Und manchmal muss ich auch offen zugestehen, wenn ich Menschen kennengelernt habe, die mir erzählt haben, dass sie sich selbstständig machen, habe ich mir auch gedacht, nein, bleib lieber Angestellter. Ich habe nicht den Eindruck, dass du das aushalten wirst und dass du das so packen wirst, weil von all den Menschen, die ich kenne, ich spüre da schon Unterschiede, wie die drauf sind.
Ja, und ich auch.
Da muss man wirklich ganz ehrlich zu sich selber sein, nicht weil irgendjemand nicht an einen glaubt, sondern einfach mit sich selber, ob man das aushalten kann, ob man das kann.
Ja, es gibt ja zwei wichtige Fragen, ne? Wenn du selber eine Vision hast und wenn du selber dein Unternehmen gründen will oder dein Unternehmen gestartet hast und wenn du weitergehen willst, ja, und das, ich liebe es einfach, aber die Frage ist doch immer, bist du wirklich bereit? Bist du bereit und bist du in der Lage dazu, diese Unternehmereigenschaft einzunehmen? Bist du bereit dazu, tatsächlich ein Unternehmen aufzubauen? Wenn du da sagst, ja, bin ich, super. Jetzt gibt's aber die zweite Frage, bist du wirklich bereit, alles zu tun und alles zu geben, damit das entstehen kann. Bist du wirklich bereit? Und da trennt sich die Streu vom Weizen. Da ist es tatsächlich so, wenn du dort zweifelst und sagst, ich bin nicht in allen Dingen bereit, dann überlege halt tatsächlich. Weil es bedeutet schon, also ich kann da auch aus meinem eigenen Nähkästchen plaudern, es bedeutet, wie du vorhin gesagt hast, manchmal arbeitest du mehr. Gleichzeitig kannst du irgendwann auch weniger arbeiten. Aber es bedeutet, bin ich bereit zu investieren, dass ich vielleicht mich auch mal samstags hinsetze oder bin ich bereit, auch mal abends zu sitzen? Oder je nachdem, wie jeder seinen Tag so plant. Du kannst ihn ja frei gestalten. Aber bin ich bereit, vielleicht auch zu sagen, ich schreibe nochmal eine E-Mail an irgendjemanden, um halt den Auftrag zu bekommen?
Ich meine, es gibt auch Sachen, also Corona war zum Beispiel fürs Agenturbusiness jetzt nicht unbedingt die prosperierendste Zeit. Da sind die meisten Umsätze bei mir weggebrochen.
Und viele sind entstanden, ja, das ist echt spannend, ne?
Genau, und meine Mutter hat auch immer so gezweifelt, auch gemeint, willst du denn nicht doch lieber einen festen Job und irgendwie was Ruhigeres? Ich habe ihr klipp und klar Nein gesagt, weil sie gesagt hat, ich kann mich noch über andere Einkommensquellen und zum Beispiel Dozentenjobs und andere Sachen absichern, auch wenn das jetzt gerade mit Social Media schlecht ausschaut, weil zum Beispiel alles geschlossen ist und meine Kunden gerade alle ihre Budgets kürzen oder ihre Verträge kündigen möchten, weil einfach gerade 2 Jahre alles dicht gemacht worden ist. Verstehe ich. Ich habe unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Hat zum Beispiel aber nichts daran gerüttelt, dass ich selbstständig bleibe und dass ich weitermache.
Also kenne ich ja selber auch sehr gut, ne? Also ich kenne ja auch die Herausforderung. Ich komme ja selber aus einer Unternehmerfamilie, was es bedeutet, wenn zwischendrin halt mal tatsächlich Dinge anders sind, wenn die nicht so laufen, wie du dir es vorstellst, wenn vielleicht der Kunde nicht direkt zahlt, ja. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, dass ich das heute anders betrachte, wie Unternehmertum geht, als das vielleicht meine Familie gemacht hat. Und sie haben es nicht schlecht gemacht, sie haben es halt so gemacht, wie sie es wussten.
Ja.
Ich bin selber nur auf einer anderen Ebene nochmal unterwegs, auf einer bewussteren Ebene, wo ich immer wieder auch Möglichkeiten, ich denke niemals im Problem, ich denke in den Lösungen. Und das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir brauchen als Unternehmerin.
Oh ja, und schnell entscheidungsfähig sein.
Ja.
Schnell irgendwie. Das bewundere ich zum Beispiel an einer meiner Kundin. Die ist auch in der Lage, einfach so schnell eine Entscheidung zu können. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich mit dir quatsche für irgendwelche Sachen. Die ist da wirklich total flexibel und offen. Und ja, auch wenn sie auch mal Sorgen oder Ängste hat oder irgendwelche Sachen da durchdenkt, trotzdem, es bleibt so. Und das finde ich so faszinierend. Immer wieder aufs Neue, ich bin von dieser Eigenschaft von ihr so fasziniert.
Ja.
Oder auch, oder ein anderer Kunde von mir, das war in dem Fall männlicher Unternehmer, Der hat sich selber was aufgebaut. Er kam aus einem sehr, sehr reichen Umfeld, hat aber komplett alles alleine finanziert auf eigene Hand aufgebaut, aufgrund familiärer Zerwürfnisse. Und was ich so spannend fand, ist, er hat dem einfach getrotzt, was seine Familie und was die Freunde denken, sondern er hat ein Geschäft aufgebaut und gesehen, dass man damit Geld verdienen kann und das sicher.
Wie geil ist das?
Und hat das aus eigener Kraft mit Mitte 20 aufgebaut, hat durchgehalten, ist dran geblieben und hat immer weitergemacht. Also er hat aus seinem Kerngeschäft noch andere Geschäfte weiterentwickelt. Und hat
wundervoll. Dann, oh, ich liebe das. Ich liebe das, wenn ich sowas höre, ja.
Und du merkst auch heute, auch der ist jetzt schon mittlerweile Mitte 60, du merkst heute noch, der hat einen wachen, aufgeweckten Geist, ist immer noch neugierig, ist immer noch total offen. Und das treibt den weiter an, das macht dann weiter.
Das ist das Leben, weil wenn du nicht mehr weiter dich entwickelst, wenn du nicht weiter das Wachstum verfolgst für dich selber, egal ob du jetzt, ne, ob du jung bist, ob du im mittleren Alter bist, ob du jetzt schon in der Rente sein könntest oder bist, ja, wenn du da immer noch eine Vision hast für dich, dann geh nach, dann lerne eine Sprache, was den Geist fördert, dann mach irgendwas, was dir Freude macht und was dich vorwärts bringt. Also ich beschäftige mich ja auch immer wieder mit Unternehmensaufbau. Das lässt uns wachsen, das lässt uns ja strahlen. Und ich sehe das auch bei meinen Frauen, wenn die Erfolge haben, wenn die jetzt irgendwas umgesetzt haben für sich selber und nicht nur immer da sitzen und denken, okay, ich komme an der Stelle nicht weiter, sondern es passiert was. Es entsteht ein neues Produkt, es kauft auf einmal jemand. Wie genial ist das? Und dass sie auch neben ihren Männern halt da nochmal so für sich selber so ein anderes Standing haben, ja, so wirklich diese Freude erleben in sich drin. Das fasziniert mich. Ich finde das einfach toll.
Es ist schön, wenn die Leute wieder mehr Freude haben an den Dingen.
Ja, gerne. Total. Liebe Kerri, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, du möchtest ja auch zukünftig mehr noch als Speakerin wahrgenommen werden. Und welche Botschaft hast du so, die dir besonders wichtig ist? Welche Botschaft möchtest du mitgeben, wenn du, ja, angefragt wirst?
Die Botschaft konkret müssen wir dann drüber sprechen, über das Thema, was ich halte.
Ja.
Da mache ich mir mal große Gedanken darüber, was irgendwie gerade ein aktuelles, wichtiges Thema ist oder ein Learning, was man mitnehmen kann. Das ist irgendwie, was ich mir wirklich zurechtlege vorher und sehr mühselig und sehr leidenschaftlich vorbereite, damit da ein Mehrwert entsteht. Deswegen, wenn wir ein konkretes Thema hätten, würde ich es dir jetzt sagen.
Okay.
Das andere ist so der Generalismus oder die Emotion dahinter.
Das meinte ich.
Antwort, weißt, wenn man halt gerade steht und Verantwortung übernimmt, dass es jetzt nicht immer nur belastend sein muss und negativ, sondern dass mit diesem Verantwortung übernehmen, gerade stehen und durchziehen, auch irgendwo so eine Art Mut entsteht. Und Mut kommt ja von Stimmung. Also das englische Wort Stimmung hat ja auch was mit unserem deutschen Wort Mut zu tun. Und dass sich das so auch auf deine ganze Stimmung auswirkt. Und dass sich Frauen da mehr trauen. Weil ich weiß, Männern fällt es vielleicht leichter, so ins Machen zu gehen und sich was zu trauen, als einfach zu tun. Hab schon oft beobachtet, dass Frauen da zurück sind oder manchmal ein bisschen länger brauchen, um was zu machen. In dem Moment, wo du dir klar machst, ich bin halt selber für mich verantwortlich. Weder meine Eltern sind an irgendwas schuld, noch mein Chef, noch dies und das, sondern ich stehe jetzt zu meiner Verantwortung, ich stehe gerade, dass irgendwie da auch der Mut kommt, einen Schritt zu machen.
Und je öfter du einen Schritt machst, umso mutiger wirst du, umso mehr traust du dich.
Genau. Und dieses Trauen und Machen ist viel, viel wichtiger als so innere Zweifel, weil innere Zweifel kommen eh nicht aus irgendwelchen Wahrheiten und Intentionen. Das ist einfach so ein nerviges Nebengeplätscher.
Ja, das ist so eine schöne Botschaft, so ein schönes, ja, so ein schönes Abschlusswort, sage ich jetzt. Und ich denke, wir dürfen uns an dieser Stelle hier verabschieden. Wir haben jetzt hier schon ein Weilchen miteinander geplaudert. Ich könnte noch ewig plaudern. Vielleicht nehmen wir ja auch noch mal eine Episode zusammen auf und sagen, wir sprechen an der Stelle mal weiter.
Genau, eigentlich würde ich dir gerne empfehlen, dass du mit meinem Steuerberater auch mal einen Podcast machst, weil...
Super, super gerne. Super, super gerne. Das können wir sehr gerne machen. Das finde ich ganz spannend, dieses Thema. Weil ich glaube ja, dass mein Buch auch in jeder Steuerkanzlei liegen darf, auch wenn sich das vordergründig an die Frauen richtet. Ich habe es ja hier, Happy Business, Traumjob, Unternehmerin. Ich halte es mal hier in die Kamera, wie du dein eigenes Business aufbaust und deine Träume verwirklichst. Aber es können auch Männer lesen. Es können auch Männer lesen, weil es sagt dir wirklich aus, warum du an einer gewissen Stelle mit deinem Unternehmen nicht weiterkommst. Und wie viele Unternehmer gibt es halt, wo die Steuerberater auch unglücklich sind, dass die Buchhaltung so und so ausschaut und sie halt nie das bekommen, was sie wirklich wollen. Und der Unternehmer einfach nur unglücklich ist, dass der Steuerberater nicht glücklich ist und dann die Spannung entsteht.
Ganz einfach, vielleicht weil da eine gewisse Struktur fehlt.
Ja, genau.
Weil sich immer nur an Regeln gehalten wird, wie irgendwas etabliert worden ist und vielleicht gar nicht mehr überdacht wird, wie man das Unternehmen eigentlich strukturieren sollte. Ein mutiger Schritt nach vorne, mal was umzustrukturieren, was zu optimieren, irgendwas zu verändern, was vielleicht, ja, ich muss auch was Lustiges sagen. Also die ganzen Unternehmer, die ich kenne, die auch viele Firmen aufgebaut und großgezogen haben, sie haben dann nicht immer nur eine Firma gegründet, sondern sie haben meistens über Holding ein komplettes Netzwerk gegründet mit diversen Vorratsgesellschaften.
Beteiligung.
Und genau, da gab es eine Firma, die hat die Assets verwaltet und es gab eine Firma, die hat die Liabilities verwaltet.
Mhm. Also kannst du dir selber auch mehrere Einkommensströme aufbauen.
Richtig, und die haben sich dann gegenseitig Rechnungen geschrieben und dann waren die noch in Holdings so verschachtelt, dass die Gewinne nicht ausgeschüttet worden sind. Also ja. Ich finde Gesellschaftsrecht und Steuerplanung auf jeden Fall ein unfassbar spannendes Thema. Gerade wenn man vorhat, was Größeres aufzubauen.
Sehr schön, die Sachen gebe ich gerne ab.
So, da.
Liebe Kerri, vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass du mit dabei warst. Ja. Und ich sage jetzt erstmal Dankeschön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir werden alles verlinken. Wir verlinken Kerris Firma hier, ihren Instagram, ihren TikTok-Kanal. Wenn du noch was anderes hast, liebe Kerri, dann machen wir das auch super, super gerne. Und ich sag ja, bis zum nächsten Mal. Jeden Dienstag gibt's hier eine neue Episode von Happy Business, glücklich, selbstbestimmt und frei als Unternehmerin. Und like, kommentiere, teile gerne diesen Podcast, vergib mir Sterne und ich sage einfach tschüss. Dankeschön, Kerri, Dankeschön, Emilio und alles Liebe für dich. Tschüss. Tschüss.